Ja, dann möchte ich euch auch ganz herzlich begrüßen zu dieser Zeit zusammen, zu diesem Lehrseminar. Ihr alle wisst das Thema, Vorbereitung auf die Endzeit. Und wie ihr sehen werdet, wird sehr stark die Betonung auf diesem so wichtigen Wort Vorbereitung liegen. Seit einer ganzen Reihe von Jahren, wenn ich frage, Herr, was ist auf deinem Herzen? Was ist das Wort? Was ist der Fokus? Was ist das, was du deiner Gemeinde jetzt zu sagen hast? Ich höre dieses Wort Vorbereitung. Vorbereitung. Ich kann mich erinnern, als ich vor über 35 Jahren zum Glauben gekommen bin, war Endzeit ein großes Thema. Es gab eine ganze Fülle von Endzeitbüchern, die heute alle vergessen sind, die keiner mehr kennt. Die sind in der Tonne verschwunden, weil sie sich überholt haben. Aber Endzeit war ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob sich von euch noch jemand erinnern kann an diese Zeit. Ihr nicht, aber... Und was damals mich so abgestoßen hat, war dieses distanzierte, intellektuelle, akademische Sezieren und Aufstellen von irgendwelchen Szenarien und Plänen und Schautafeln, und da konnte man alles genau sehen und man wusste irgendwie alles genau, wie alles abläuft. Und diese Art der Präsentation von diesem Thema hat mich sehr, sehr abgeschreckt und mich gelangweilt. Und eigentlich für über 30 Jahre habe ich dieses Thema Endzeit völlig an die Seite gelegt. Es hat mich nie interessiert. Aber vor ein paar Jahren fing der Heilige Geist an, in dieser Richtung einfach mein Interesse zu wecken und mich hinzulenken zu diesem Thema. Und ich glaube, dass es ein Wirken des Geistes ist. Und es geht darum, dass wir hören, was ist auf dem Herzen Gottes? Was ist der Plan Gottes? Worum geht es? Wo stehen wir jetzt? Und was möchte Gott, was wir jetzt tun? Was möchte Gott, was wir lernen? Was möchte Gott, was wir beginnen? Vielleicht, was möchte auch Gott, was wir aufhören zu tun? Da sind Dinge auf dem Herzen Gottes. Und wenn wir in die Schrift hineinschauen, dann sehen wir diese wunderbare Aussage, mit der ich ja mal starten möchte. Dort heißt es, die Hochzeit des Lammes ist gekommen, das ist auch ganz am Ende, Offenbarung 19. Lass uns jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib, seine Frau, hat sich bereit gemacht. Unser Gott hat die Fähigkeit, das Ende zu sehen vom Anfang an, und er kann uns beschreiben, wie es am Ende sein wird, und das ist wunderbar. Und er gibt uns eine so tröstliche Perspektive. Es gibt ein Happy End. Es wird gut ausgehen. Meine Aufgabe ist es, kreuz und quer durchs Land zu reisen und ein bisschen auch in andere Nationen. Und ich sehe sehr, sehr viel, ich höre sehr, sehr viel, bekomme viele Meldungen und Hilferufe und Briefe und E-Mails und alles Mögliche. Und mein Eindruck ist, das Chaos und die Verdunkelung und die Verfinsterung und das Durcheinander nimmt rapide zu in den letzten Jahren. Und es wird immer dramatischer. Und das ist so ein Trost, dieses Wort. Es wird nicht immer weiter bergab gehen und immer mehr Dunkelheit und immer mehr Verwirrung und immer mehr Unklarheit kommen und immer mehr Wahrheiten werden preisgegeben werden, sondern es wird eine Wende geben. Die Braut hat sich bereit gemacht. Es wird einen Tag geben, und den kennt Gott schon, wo er triumphierend sagt, die Braut hat sich bereit gemacht. Sie hat den Ruf des Heiligen Geistes gehört und sie hat sich leiten lassen und sie hat sich schulen lassen und trainieren und reinigen lassen, und sie ist in eine ganz, ganz, ganz tiefe Verbindung und Harmonie mit dem Heiligen Geist gekommen, sodass das, was auf dem Herzen Gottes ist, auch dasselbe sein wird, was in der Gemeinde aktuell ist und was dort lebendig ist und was dort brennt und was dort die Motivation ist. Am Ende sehen wir die Gemeinde in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist. In völliger Harmonie. Nicht nur ein bisschen, nicht nur annähernd, in völliger Harmonie. Der Geist und die Braut sprechen zusammen dasselbe. Nicht der Geist sagt das eine und die Braut sagt etwas anderes, so wie das heute der Fall ist, sondern beide zusammen in Gleichklang, in Harmonie und in Übereinstimmung. Und das Feuer, das im Herzen Gottes brennt, brennt in der Braut. Halleluja, das wird kommen. Das wird kommen. Und das ist eine Realität im Herzen Gottes. Und Gott möchte ein Wunder wirken. Nicht an einem Abend, nicht an sechs Sessions. Aber wenn wir diese Dinge nehmen und damit umgehen, Gott möchte in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren, er möchte ein Wunder tun, dass in uns der Glaube wächst. Wir kommen in diese Harmonie mit dem Heiligen Geist. Wir kommen in diese Übereinstimmung. Der Tag ist nahe und wir öffnen uns für ein Wirken des Heiligen Geistes. Wir kommen in diese Harmonie hinein. Und heute Abend möchte ich beginnen diese Serie mit dieser einen wichtigen Frage. Warum überhaupt sollen wir Endzeit studieren? Und ganz klar, es geht nicht darum, dass wir alles genau wissen und alles genau erklären können, dass wir Fahrpläne aufstellen oder vielleicht noch irgendwelche Daten anpeilen, wie das so viele Male schon passiert ist und wie das auch jetzt wieder anfängt sich abzuzeichnen, dass da bestimmte Daten irgendwie prophetisch auf einmal so betont werden und so weiter. Nein, es geht um etwas ganz, ganz anderes. Es geht darum, dass der Glaube an den Plan Gottes uns so motiviert, dass wir zulassen, dass wir verändert werden, dass wir zulassen, in diese Prozesse hineinzukommen. Denn wenn wir anschauen, welchen Plan Gott hat für die Gemeinde, welche Aufgabe die Gemeinde hat, was auf die Gemeinde zukommt, sowohl im Negativen, die Verführung, dann auch die Bedrängnis, der Druck, die Verfolgung, als auch der Druck der gewaltigen Ernte. Auch das darf man nicht unterschätzen. Was werden wir tun, wenn auf einmal die Gemeinden überschwemmt werden von Menschen, die souverän durch das Handeln Gottes gerettet worden sind? Manche Gemeinden kriegen schon die Krise, wenn da 5 Neubekehrte auftauchen und wissen nicht, wie sie das alles handeln sollen. Aber es wird eine riesige Ernte eingebracht werden und es braucht Erntearbeiter, die vorbereitet sind und die wissen, was sie zu tun haben, die wissen, worum es geht. Das wird ein enormer Druck sein, wenn auf einmal aufgrund der Massen, die kommen, wir jeden Abend Meetings haben werden. Das heißt nicht, dass jeder von uns jeden Abend im Meeting sein wird. Das ist nicht möglich und nicht realistisch. Das Leben wird weitergehen. Wir müssen auch arbeiten und wir haben auch noch andere Dinge zu tun. Aber es wird in der Zeit der großen Bedrängnis die Ernte eingebracht werden. Das ist, was die Schrift sagt. In den letzten Jahren, bevor Jesus wiederkommt, wird die Ernte eingebracht werden. Eine riesige Schar von Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Nationen. Auch Sachsen. Auch Ostfriesen. Haben wir einen Ostfriesen hier? Ja, Zugewanderte. In einer riesigen Zahl. Und sie kommen in dieser Zeit, die schwerste und bedrohlichste und bedrückendste Zeit ist, die jemals über die Menschheit gekommen ist. In dieser Zeit wird die Ernte eingebracht werden. Und es braucht Erntearbeiter, die vorbereitet sind und die wissen, was man jetzt zu tun hat. Die wissen, wie man diese Leute jetzt anleitet, wirklich so sich zu festigen im Herrn, dass kein Druck und keine Einschüchterung sie mehr herausbringen wird aus dieser Hingabe und dieser Auslieferung. Das heißt in Daniel 11, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen und werden die vielen unterweisen. Das sind Menschen, die Rufgott vorbereitet zu werden. Vorbereitet zu werden, indem sie Gott kennen und fähig sind, die Werke Gottes zu tun. Fähig sind, Menschen zu dienen, Menschen freizusetzen, Menschen in Heilung zu bringen, Menschen anzuleiten, wie man in die Gegenwart Gottes kommt, wie man in der Gegenwart Gottes bleibt, wie man ein Herz bekommt, das ungeteilt ist, das sich nicht ablenken lässt, sondern das gerade geht. All das ist notwendig. Und es braucht diese Stärke, an Gott so ausgeliefert zu sein und so festzuhalten und so in ihm gegründet zu sein, dass wir wissen, wir lieben ihn mehr als unser eigenes Leben. Das kennzeichnet die Braut. Sie liebt den Herrn mehr als ihr eigenes Leben. Und es ist nicht schlimm, dass wir feststellen, und jeder, der ein bisschen in sich hineinschaut, kann das mit Leichtigkeit feststellen, diese Art von kompromissloser Liebe, die haben wir nicht. Das weiß Gott und er verdammt uns dafür nicht. Aber er sagt, das wird mein Volk haben, das wird mein Volk kennzeichnen. Das ist das Merkmal der Braut, eine Liebe zu Jesus, zu ihrem Bräutigam, die alles übersteigt, was sonst dieser Planet zu bieten hat. Und die Frage ist nicht, haben wir das heute, sondern können wir glauben, dass Gott das wirkt? Und sagen wir, ich begehre das. So schwach und so zaghaft ich das jetzt sagen kann, ich begehre das und mach du mein Begehren stark. Und unser Ziel ist, wir suchen diese Berührung Gottes, wir suchen diese Veränderung, wir suchen diese Umprägung unseres Herzens, wo wir ihn mehr lieben als unser eigenes Leben. Das ist der Triumph, den Gott geben wird, um zu zeigen, sein Sohn ist das Allerkostbarste. Das ist der Triumph, den Gott dieser Welt zeigen wird. Und wir müssen die Stimme des Heiligen Geistes hören und uns rufen lassen. Und dazu ist es notwendig, dass wir studieren, dass wir anschauen, dass wir die Pläne Gottes sehen und dass wir hören und begreifen und vorbereitet sind. Und das ist ein Prozess und er fängt gerade erst an. Jetzt fängt es gerade erst an und es wird in 3, 4, 5 Jahren wesentlich intensiver sein. Und die Stimme, die sagt, komm an mein Herz, lass dich prägen, erkenne du mich, lass das mein Feuer in dir auch brennen. Diese Stimme wird lauter und lauter und lauter werden. Und es braucht diese Zeit des Lernens und diese 6 oder wie viele Einheiten wir hier haben zusammen. Das ist nur eine Anschubhilfe, eine Motivation. Und von da gehst du weiter und machst deine Hausarbeiten Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und der Heilige Geist trainiert dich. Und dann wirst du froh sein eines Tages, dass du die Zeit investiert hast und dass du diese Vorbereitung durchlaufen hast. Es gibt ein interessantes Video, ein Videoclip, das kann man im Internet sehen. Da ist ein kleines Mädchen, ein englisches Mädchen, ich weiß nicht genau, vielleicht ist sie 10 oder so in diesem Dreh ungefähr. Und sie hat in der Schule Unterricht, Erdkunde oder weiß ich, was für ein Fach das war. Und dort wurde gelehrt, der Lehrer in England lehrte die Schulkinder über Tsunami. Was ist ein Tsunami? Was sind die Merkmale eines Tsunamis? Woran erkennt man, dass ein Tsunami am Kommen ist? Ist nicht besonders interessant für ein englisches 11-jähriges Mädchen. Zumal es noch nie Tsunami in England gegeben hat. Also man könnte schnell abschalten und sagen, Tsunami, England, das Thema können wir überspringen. Ich gehe mal innerlich irgendwie ins Exil und wenn er wieder spannende Themen bringt, dann bin ich wieder da. Aber sie hat das ernst genommen, sie hat gehört, hat den Unterricht verfolgt und hat das aufgenommen. Ohne dass sie wusste, ein paar Wochen später wird sie mit ihren Eltern in Indonesien sein, zum Urlaub. Und sie ist am Strand und auf einmal sieht sie die ihr beigebrachten Merkmale eines nahenden Tsunamis, dass auf einmal unerklärlich das Wasser weit, weit, weit zurückgeht, wo es normalerweise da diese Gezeiten gar nicht gibt, in einer massiven Weise geht das Wasser zurück und sie erinnert sich an den Stoff und sie sagt, Tsunami, Tsunami, und sie warnt die Menschen und die glauben ihr. Und viele, viele Hunderte von Menschen wurden gerettet, weil sie einem Mädchen vertraut haben, das im Erdkundeunterricht aufgepasst hat. Das ist ein gewaltiges Bild. Und wir wollen aufpassen auf die Worte des Heiligen Geistes, weil durch uns werden Menschen gerettet werden. Gott braucht die Gemeinde als Partner, die dann erklären wird, was passiert, die die Zeichen der Zeit kennt und die Zeichen der Zeit deuten wird und erklären wird, das passiert, weil Gott es gesagt hat. Und als nächstes wird das passieren. Und Menschen werden hören, werden der warnenden Stimme der Gemeinde hören. Und Menschen werden wissen, es ist Gott. Es ist nicht irgendwie eine seltsame Entwicklung, die ganz schnell vorbei ist, sondern es ist Gott. Hast du dich einmal gefragt, wenn die Zorngerichte kommen, wenn der Zorn Gottes offenbart wird, dort heißt es in Offenbarung Kapitel 6, ich lese einmal diese interessante Passage, die Könige der Erde, Offenbarung 6, Vers 15, die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und jeder Freie verbargen sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu bestehen? Hast du dich einmal gefragt? Wieso wissen diese Menschen, dass es nicht einfach irgendwelche Naturgewalten sind? Wieso wissen sie, es ist der Zorn des Lammes? Es ist der Zorn Gottes, der sich hier offenbart. Wieso wissen das diese Menschen? Woher? Weil in dieser Zeit der Bedrängnis ein Volk da sein wird. Die kennen Gott und die stehen für Gott und die sind nicht erpressbar und die müssen keine Schönwetterpredigten halten und die müssen nicht irgendwie das Volk bei Laune halten oder sonst irgendwelche Spielchen treiben, sondern sie sind Instrumente Gottes. Ihr Ziel ist das, was Gottes Ziel ist. Gott will, dass alle Menschen geholfen wird und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und sie werden die Wahrheit verkündigen und sie werden sagen, was passiert und sie werden Erklärungen vom Himmel geben über diese Ereignisse und sie werden das mit solcher Ernsthaftigkeit tun, mit solch einer Liebe, mit solch einem Erbarmen, mit solchen Tränen, mit solcher Vollmacht, mit solchen Beglaubigungen vom Himmel, dass viele Menschen sagen, die sind echt, die wissen, wovon sie reden. Es muss diesen Gott, von dem sie reden, es muss diesen Gott geben. Und er ist nicht nur zornig, er ist auch barmherzig. Er ist zornig auf Sünde, aber das heißt nicht, er will die Menschen weghaben und er will sie vernichten, er will sie nicht bei sich haben, sondern der Zorn Gottes wird offenbart über die Sünde und gleichzeitig ist das Herz Gottes offenbart. Kommt zu mir, lasst euch retten. So Menschen werden nicht irgendwie ein negatives Bild bekommen und sagen, ja, dann wollen wir mit diesem Gott nichts zu tun haben, sondern wie schon gesagt, viele, 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 eine riesige Schar, die niemand zählen kann. Sie werden gerettet werden. Nicht alle Menschen werden so reagieren, wie hier das beschrieben ist. Du kannst nicht eine Schriftstelle nehmen und daraus das Ganze machen, sondern es gibt andere Passagen, die reden von dieser gewaltigen Schar der Menschen, die aus der großen Trübsal, wie wir das nennen, errettet werden. Und es braucht eine furchtlose Gemeinde. Es braucht eine Gemeinde, die völlig auf der Seite Gottes steht, die keine Menschengefälligkeit und keine Menschenfurcht hat, die das Wort Gottes bringt, so wie Gott es ihnen gibt. Und die Menschen sagen, was passiert. Und die Menschen rufen zur einzigen Umkehr, zum einzigen Ausweg, den es noch in dieser Bedrängnis gibt. Die Menschheit steuert auf die gewaltigste Katastrophe zu, die jemals diesen Planeten getroffen hat. Die gewaltigste Katastrophe. Und Menschen beruhigen sich, Gläubige beruhigen sich und sagen, na ja, das ist alles noch so weit weg und wahrscheinlich 100, 150, 200 Jahre weg. Wer weiß das? Nun, wir wissen das nicht, wie weit es noch ist. Vielleicht sind es noch 20 Jahre, vielleicht sind es 50 Jahre, vielleicht sogar mehr. Das weiß niemand, ich weiß es nicht. Aber es geht nicht darum. Ja, wenn ich wüsste, dass ich noch diese Zeit erleben werde hier auf Erden, wenn ich wüsste, dass ich leibhaftig die Wiederkunft Jesu sehen würde, dann würde ich ernsthaft sein. Nein, das ist keine Motivation. Sondern Wir sind in einem Prozess der Wiederherstellung. In einem Prozess der Wiederherstellung aller Dinge, von denen die Propheten geredet haben. Und was vor allen Dingen wiederhergestellt wird, ist die erste Liebe. Und wir gehen darin, soweit wir gehen können. Und das, was wir bekommen haben, werden wir der nächsten Generation anvertrauen und sie wird weitergehen. Es spielt keine Rolle, ob wir das Letzte sehen werden oder nicht. Es spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir heute nehmen, was Gott für uns hat und dass wir dann Menschen finden, in die wir das hineingießen können, was Gott uns gegeben hat. Als damals die ersten Siedler aufbrachen in Amerika, gen Westen, da haben sie auch nicht gesagt, ja, lohnt sich das? Werden wir überhaupt da wirklich wohnen? Ist der Weg nicht zu mühsam? Und werden wir nicht unser ganzes Leben verbrauchen, uns da durchzuschlagen bis auf die andere Seite? Und wer weiß, wofür das überhaupt alles gut ist? Nein, sie haben sich gesagt, wir gehen so weit wir können. Und wenn wir dort nicht wohnen werden, wenn wir Pioniere sind und unser ganzes Leben kämpfen wir, aber dann werden wir Bahn gemacht haben für unsere Kinder und die werden dort wohnen. Wenn sie diese Mentalität gehabt hätten, ach, wer weiß, ob sich das lohnt, ob da für uns was mehr rauskommt. Gott ist dabei. Echtheit, Vertrauen, gegründet sein in ihm, tiefe Leidenschaft wiederherzustellen. Und wir gehen auf diesem Weg, soweit wir gehen können. Und ob wir an diesem Punkt kommen, wo wir dann diese vollendete Braut sind, oder ob das die Generation nach uns sein wird, das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir gehen. Wichtig ist, dass wir Land einnehmen und dieses Land dann urbar machen und der nachfolgenden Generation dann übergeben. Darum geht es. So, wir studieren Endzeit, weil wir qualitative Veränderungen haben wollen. Nicht nur intellektuelle Ideen und Fahrpläne und Gedanken. Sondern weil wir Ziel haben. Weil wir sehen im Worte Gottes. Man kann Gott auf eine tiefere Art und Weise kennen. Man kann Gott auf eine tiefere Art und Weise lieben. Man kann auf eine tiefere Art und Weise ausgeliefert sein und in ihm geborgen sein, sodass nichts um einen herum uns dann noch wirklich erschüttern kann. Es gibt das. Die Bibel redet davon. Wenn Jesus die Reaktion der Ungläubigen beschreibt, wenn diese furchtbaren Dinge anfangen zu geschehen, Lukas 21, Vers 26. Die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. So, was ist die Reaktion? Furcht. Sie verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Das ist die Reaktion von den Ungläubigen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Seid auch nicht furchtsam. Und dieses Wort bestürzt ist genau dieses Wort. Hin und her schütteln, bewegen, erschüttern. Euer Herz werde nicht erschüttert. Gott bereitet ein Volk vor. Wenn diese unglaublichen Dinge passieren, diese schrecklichen, diese furchtbaren Dinge geschehen, da wird es ein Volk geben, die nicht gelähmt sind von Angst, sondern die voller Zuversicht sind, die voller Freude sind, die ihre Häupter emporheben, die sind nicht bedrückt, die sind nicht verzagt, die sind nicht entmutigt, die sind nicht am Ende, sie sind nicht in Panik, sondern sie sind erfüllt von großer Gewissheit. Und ich glaube, neben gewaltigen, übernatürlichen Machtdemonstrationen, Heilungen und Befreiungen und so weiter, wird diese Furchtlosigkeit eines der mächtigsten Evangelisationsinstrumente sein, die Gott benutzen wird. Weil Menschen werden sagen, wenn du in diesen Zeiten noch Zuversicht haben kannst, und deinen Kopf hochhalten kannst, dann muss dein Gott real sein. Das werden Menschen sagen. Wenn all diese Dinge anfangen zu geschehen, dann hebt eure Häupter empor und wisst, dass die Erlösung nahe ist. Gewissheit, Festigkeit, Zuversicht, Furchtlosigkeit, Geborgenheit, das sind Qualitäten, die wird Gott in uns hervorbringen. Und die lernt man nicht am Schreibtisch. Sondern es braucht viele Tests und viele Erschütterungen. Es braucht Dinge, wo wir merken, jetzt kann nur noch der Herr mir da durchhelfen. Und wir müssen die Schönheit eines solchen Lebens, einer solchen Hingabe, eines solchen Herzens kennen und dann sagen, wow, das macht Sinn, so zu leben. Das will ich haben, da will ich hin. Herr, hier bin ich, was immer notwendig ist, tu es. Was immer rausgerissen werden muss aus meinem Leben, reiß es raus. Was immer eingepflanzt werden muss, pflanze es ein. Aber bring mich dahin, mach mich zu einem solchen Menschen. Komm, wir schauen nochmal Psalm 112 an. Und hier haben wir die Beschreibung des Segens Gottes. Der ganze Psalm bis auf den Anfang beschreibt den Segen Gottes für seine Kinder, auch den Segen in Notzeiten. Dort heißt es in Vers 6, in Ewigkeit wird er, der Gerechte, nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Das ist ein prophetischer Psalm, das beschreibt die Braut, das beschreibt das Leben derjenigen, die mit Gott gehen und die von ihm ergriffen und von ihm transformiert worden sind. Sie werden sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Und böse Nachrichten werden kommen, ihr Lieben. Dagegen ist die Medienhype im letzten Sommer von der angekündigten Schweinegrippe, das ist eine Lachnummer gegenüber dem. Das sind nur kleine Probeläufe. Da kommen ganz andere Dinge. Da werden ganz andere Dinge kommen. Und da werden Menschen sein, die so in Gott gewurzelt sind und sich so bei ihm bergen und so von ihm Kraft und Zuversicht und Stärkung bekommen, dass sie standhalten können und nicht sich überlassen müssen dieser allgegenwärtigen Furcht und Panik. Das ist das Volk Gottes. Sie kennen Gott. Sie sind geborgen in ihm. Komm, wir lesen noch einen anderen Psalm, der das beschreibt. Ich hoffe, dass ich ihn so schnell finde, es in 40ern. Ich habe eine neue Bibel, alles ist woanders und nichts ist mehr da, wo es mal war. 46, hier ist es. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten, reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen des Strömes Läufe, erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird dir helfen, früh am Morgen. Siehst du diesen Kontrast? Die Erde wird erschüttert werden. Und dann gibt es dort eine Stadt, die Stadt Gottes, was nicht eine geografische Stadt ist, sondern es ist die Versammlung der Heiligen. Gott ist in ihrer Mitte. Und das Kennzeichen dieser Gruppe von Menschen, sie werden nicht wanken. Gott wird Wohnung machen mitten in der Gemeinde. Und er hat erst begonnen. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben an Gegenwart Gottes und an vielen Orten, ist es schon wieder rückläufig. Das ist noch längst nicht das, was Gott vorhat. Gott hat einen Vorgeschmack gegeben. Und dieser Vorgeschmack dient dazu, dass wir sagen, Gott, was braucht es? Was ist notwendig? Was muss raus aus meinem Herzen? Was muss rein in mein Herz, damit wir das behalten und damit wir mehr davon bekommen? Das war der Sinn dieser Welle des Heiligen Geistes. Und viele sind von da weitergegangen zu anderen Dingen und haben gesagt, ja, damals war schön, da haben wir den Heiligen Geist gehabt, heute ist er irgendwo anders. Nein, Gott hat das als einen Vorgeschmack gegeben, damit wir jetzt sagen, okay, Was braucht es? Was ist notwendig? Was sollen wir tun? Was sollen wir lassen? Wie sollen wir leben, damit du in unsere Mitte kommst? Es müssen dramatische Veränderungen in der Gemeinde geschehen und sie werden geschehen. Sie werden geschehen. Und sie geschehen durch Gottes Gegenwart, durch Offenbarung seines wunderbaren Wesens, durch die Herrlichkeit, die herabkommt. Durch die Herrlichkeit, die herabkommt, wird eine Veränderung geschehen. Die Gemeinde, ein Wohnort Gottes. Und dazu muss Hunger in uns kultiviert werden, bewahrt werden. Sehnsucht, Verlangen, Bewunderung, Wertschätzung, hingezogen sein. Nur eine Gemeinde, die das Wesen Christi sieht und schätzt, ist eine Gemeinde, die gemeinsam vorangeht in einem Prozess, wo sie immer ähnlicher werden dem Wesen des Herrn. Eine Gemeinde, die das Wesen Christi nicht sieht und schätzt und feiert und sich darüber freut, ist nicht eine Gemeinde, die vorwärts geht in wachsende Jesus-Ähnlichkeit. Alles beginnt damit, dass wir sehen und aus diesem Sehen kommt Begehren. Wenn wir die Demut Christi sehen, dann kommt das Verlangen, Herr, wirke das in mir. Das ist so kostbar, das ist so wunderbar, das ist, worum es geht. So, Gott wird gewaltige Dinge in der Gemeinde tun. Und wir studieren die Endzeit, um dort einfach Motivation herzubekommen, um Zuversicht herzubekommen, um Gewissheit zu bekommen aus den Plänen Gottes, Gewissheit bekommen über die Souveränität Gottes. Es wird so geschehen, wie Gott es verheißen hat, wie er es beschrieben hat. Genau so wird es kommen. Sowohl im Negativen als auch im Positiven. Gott, unsere Zuflucht, unsere Stärke, als Beistand in Nöten, reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Und wir haben einen Mini-Vorgeschmack von solchen globalen Erschütterungen erlebt, damals am 11. September, könnt ihr euch erinnern. Die Welt war geschockt, die hielt den Atem an. Was ist das und was kommt jetzt? Und es hat Menschen bis in die Grundfesten erschüttert. Ich kann mich erinnern, am 11. September, um die Mittagszeit oder früher Nachmittag, ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, war ich auf dem Flughafen und wollte einchecken zusammen mit einem arabischen Menschen zusammen ein Flugzeug besteigen in ein arabisches Land. Und der ganze Flughafen war durcheinander und überall liefen die Bilder auf den Monitoren und alle Leute waren aufgeregt und es war eine ganz, ganz prickelnde, spannende Atmosphäre dort. Was ist das und was wird sein? Und ich hörte einen Polizist sagen, als er auf die Bilder deutete, wie die Tower zusammenstürzt, das haben sie immer wiederholt, er sagt, das wird Krieg geben, es wird Krieg geben. Zwei Meter neben uns saß ein Geschäftsmann und war total bleich und geschockt und er telefonierte mit seinem Handy und er war so aufgeregt und sprach so laut, dass man alles hören konnte. Und er sprach mit irgendwelchen Geschäftspartnern und er sagt, weißt du was, mein Büro ist nur wenige 100 oder 100, 200 Meter entfernt von wo der World Trade Center stand. Und eigentlich hätte ich jetzt nach Plan, hätte ich jetzt in meinem Büro sein müssen. Und jetzt sitze ich hier und ich sehe im Fernsehen, was passiert mit dem ganzen Gebiet, wo mein Büro mal war. Ist ja nicht nur World Trade Center, sind ja andere Gebäude drumherum auch zusammengestürzt. Und er war so am Zittern und sagt, was bedeutet das? Ich hätte eigentlich da sein müssen und wenn ich da gewesen wäre, wahrscheinlich wäre ich tot. Und jetzt sitze ich hier am Flughafen und irgendwie die Pläne sind geändert. Und weil dieser Mann realisierte, er war dem Tod so nah, war er offen für das Evangelium. Wir konnten mit ihm über Gott reden. Und dass es kein Zufall ist, dass die Pläne sich ohne sein Zutun geändert haben und dass er jetzt hier sitzt und nicht in diesem qualmenden Berg von Schutt. So Erschütterung macht Menschen offen. Das ist, was wir sehen. Das ist, was die Bibel sagt und das ist, was das Leben uns auch sagt. In Hebräer Kapitel 12 heißt es, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier haben wir die leicht abgewandelt, aber vom Inhalt ganz deutlich, die Prophetie von Haggai. Und hier wird es gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo alles, was man erschüttern kann, erschüttern wird. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Und die Erschütterung kommt von Gott. Und die Erschütterung hat ein Ziel. Was ist das Ziel der globalen Erschütterung? Das Ziel ist, die unerschütterlichen Dinge bleiben. Solange keine Erschütterung ist, sehen viele Leute, die oberflächlich schauen und sorglos dahin leben, keinen Unterschied zwischen den erschütterbaren und den unerschütterlichen Dingen. Aber wenn die Erschütterung kommt, wird für alle sichtbar, diese Dinge sind erschütterlich. Woher weiß ich das? Sie werden erschüttert. Und da gibt es Dinge, die bleiben, die werden nicht erschüttert. So die Zeit der großen Erschütterung macht offenbar, welche Dinge wirklich Wert haben, welche Dinge wirklich bleiben. Und was ist das? Die Wahrheit, der Thron Gottes, die Herrschaft eines mächtigen, barmherzigen, liebevollen, weisen Gottes. Diese Dinge werden nicht erschüttert werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Es wird offenbar werden in der großen Erschütterung, welche Dinge nicht erschütterlich sind, welche Dinge vom Himmel kommen. Der Unterschied zwischen Himmel und Erde wird offenbar werden. Wir empfangen ein unerschütterliches Reich und wir leben in einem unerschütterlichen Reich. Deswegen haben wir auch diese Merkmale. Und wir werden nicht erschüttert werden. Wir werden nicht in Panik geraten. Wir werden nicht um unser Leben schreien, sondern mitten in all dem wird die Botschaft der Rettung kommen. Die Botschaft Gottes Hand ist immer noch ausgebreitet. Es ist Gnadenzeit. Und ihr könnt den Namen des Herrn anrufen. Und wir werden das Ganze, die ganze Botschaft des Herrn verkündigen. Erinnert euch, als Jesus anfing seinen Dienst und ich glaube, so wie es beschrieben ist in Lukas 4, in seiner Botschaft in Nazareth, das war seine Botschaft überall. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu sagen, dass sie los sein sollen. Der Geist des Herrn hat mich gesalbt. Das war die Botschaft Jesu, zu verkündigen ein angenehmes Ja des Herrn. So lesen wir es in den Evangelien. Wenn du einmal siehst, was Jesus zitiert, nämlich Jesaja 61, dann komm, wir gehen da einmal hin, dann siehst du, dass Jesus etwas weggelassen hat. Und das war nicht, weil er beim Bibelunterricht nicht aufgepasst hat und weil er den Text nicht mehr wusste, sondern weil es nicht die Zeit war, den zweiten Teil der Botschaft auch zu bringen. In Jesaja 61, die gute Botschaft vom zukünftigen Heil, heißt hier die Überschrift. Und dort lesen wir am Ende vom Vers 1, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Das, bis dahin hat Jesus gepredigt, das angenehme Jahr des Herrn, das war das Gnadenjahr des Herrn. Aber hier sehen wir, es geht noch weiter, und den Tag der Rache für unseren Gott. Das ist die Botschaft. Das Gnadenjahr und die Rache Gottes. Deswegen wissen die Menschen, was hier passiert, ist der Zorn des Lammes, der Zorn Gottes, der jetzt über die Bosheit, über die Sünde, die so dermaßen angewachsen ist. Wenn du das liest in Offenbarung, was dort steht, sie tat nicht Buße von ihren Lästerungen, von Mord, von Unzucht. Das sind herausragende Sünden, die die letzten Tage beschreiben werden. Mord, Unzucht, Lästerung, diese Dinge prägen das Leben der Menschen. Und wenn du dir vorstellst, wie kleine Kinder einmal in 30 Jahren leben werden, die heute von morgens bis abends mit all dem Schmutz zugemüllt werden, was dort ihnen vom Fernseher präsentiert wird, weil Mutti sagt, da sind sie endlich ruhig, die sich ihr Leben lang füllen mit dieser Gewalt, mit dieser Perversion, mit dieser Auflehnung und Rebellion gegen Gott, mit dieser Bosheit sich füllen. Von morgens bis abends oder von Schulende bis spät in die Nacht hinein. Wie werden diese Kinder einmal ein Verständnis haben für Ehe, für verantwortliche Beziehungen? Ihr Lieben, wir machen uns nicht klar, was für eine Welle von Gewalt und Brutalität und Unmoral in wenigen Jahren über unser Land kommen wird und das Land erfüllen wird mit Schmutz und mit Bosheit und mit Lästerung. Menschen werden sich einander überbieten, Gott zu lästern. Hast du einmal gelesen, vor wenigen Wochen war die News, Elton John proklamiert der ganzen Welt und er behauptet dort, Jesus war schwul. Hast du es gelesen? Guckt er keine Nachrichten? Dieses Aufbegehren gegen Gott, dieses ins Angesicht Gottes spucken und Gott in den Dreck ziehen, wird immer mehr Mode machen. In Musik, in Kunst, in öffentlichen Äußerungen. Es wird immer massiver werden. Eine Welle von Lästerung wird kommen. Hör zu, was ich sage. Eine Welle von Lästerung wird kommen. Und wir sind die auf der Seite Gottes stehen, die Gott lieben, die zu ihm stehen, die ihn ehren, denen das weh tut, weil sie spüren, das tut ihm weh. Und die stehen auf für ihn. Mir kam diese Geschichte in den Sinn von Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg, als es kommunistisch geworden ist und die Kommunisten dann den größten Triumph feiern wollten und haben alle Kirchenfürsten eingeladen zu einer großen Konferenz und haben die bestochen und eingeschüchtert und überredet und was weiß ich nicht alles gemacht. Und diese Bischöfe und Priester und all diese Würdenträger dazu gebracht, einer nach dem anderen eine Lobeshymne auf den Kommunismus zu singen dort. Und die standen auf und einer nach dem anderen erklärte, wie wunderbar der Kommunismus ist und dass es mit dem Evangelium vollständig in Übereinstimmung ist und dass das aus derselben Quelle kommt und dass das gut zusammenpasst. Einer nach dem anderen. Und da war ein Mann, ein einfacher Pfarrer vom Dorf, Richard Wurmbrand. Und er war dort auf dieser Konferenz. Und seine Frau war da, Sabine, und sie stößt ihn in die Seite und sagt, Richard, wasch die Schande vom Angesicht Christi. Wow. Und Richard sagt, Sabine, dann hast du keinen Mann mehr. Wenn ich das tun würde, dann hast du keinen Mann mehr. Jeder normale deutsche Hausfrau würde sagen, okay, ja, sorry, ich war ein bisschen zu kess. Ja, stimmt, habe ich jetzt nicht bedacht. Was sagt Sabine? Ich will keinen Feigling als Mann. Und Richard steht auf. Und die Kommunisten waren sich so siegessicher, dass diese Festfeier der Versöhnung zwischen den Christen und den Kommunisten live über Radio ins ganze Land ausgestrahlt wurde. Und Richard stand auf und ergriff das Wort und er redete von der Einzigartigkeit Christi und von der Lästerung des Kommunismus und dass es aus der Hölle kommt. Das eine kommt vom Himmel, das andere kommt von Hölle und hat miteinander nichts zu tun und ist in keiner Weise kompatibel. Und es wurde live ausgestrahlt ins ganze Land. Und ich weiß nicht genau, 14 Jahre oder wie viel, hat er dafür im Kerker gesessen, wurde schwerst misshandelt. Aber er hat das überlebt. Und es ist ergreifend zu lesen, was für Erfahrungen er dort gemacht hat, in den Lagern und im Gefängnis, in der Einzelhaft. Und er sagt, bei all den Schmerzen, die Gegenwart Gottes war so unglaublich da. Und als er später in Freiheit war und ist dann nach Amerika gekommen, er sagt, viele Male habe ich mich zurückgesehnt in mein Kerker, in die Einzelhaft, in diese wunderbare Gegenwart Gottes. Wenn die Not am größten ist, wird Gott da sein. Die Stadt Gottes wird nicht wanken. Gott ist in ihrer Mitte. Seine Ströme erfreuen die Stadt. Da wird Trost und Ermutigung sein. Mitten im Leid, mitten in der Erschütterung. Das ist, worum es geht. Und deswegen wollen wir nicht auf eine intellektuelle Art und Weise irgendwie einfach nur so ein paar Fakten zur Kenntnis nehmen. Und viele Leute reduzieren die ganze Lehre von Endzeit. Sie reduzieren das auf die Frage, na bitte, dann sag uns jetzt, wann ist jetzt die Entrückung? Wer Endzeit reduziert auf die Frage der Entrückung, hat überhaupt nichts verstanden. Hat überhaupt nichts verstanden. Das ganze Buch der Offenbarung hat einen Tenor. Wer überwindet? Dem gebe ich. Wer überwindet? Wer überwindet? Es ist eine Motivation zum Überwinden. Nicht zu schauen, wann geht die Notausgangstür auf und wir verschwinden hier. Das ist nicht der Tenor des Buches, sondern der Tenor ist, seht ihn. Das Offenbarung heißt, die Enthüllung Jesu Christi. Es ist nicht die Enthüllung des Antichristen. Es ist noch nicht einmal die Enthüllung der Gerichte Gottes. Es ist die Enthüllung dieser wunderbaren Person, seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit, aber auch seines grimmigen Zorns auf die Bosheit. Und wenn wir etwas brauchen, dann diesen Anteil aus dem Herzen Gottes kennenzulernen. Weil wenn wir nicht in diesem Prozess vorangehen, um Gottes grimmigen Zorn auf die Sünde sehen und bejahen, wir werden Anstoß nehmen an den Gerichten. Aber wir sollen nicht Anstoß nehmen, sondern wir sollen auf Gottes Seite stehen und wir sollen sie erklären. Wir sollen den Sinn dieser Gerichte erklären. Es ist das letzte Mittel Gottes, Menschen zu sich zu rufen. Die Zeit läuft aus und die Arme Gottes sind ausgestreckt und da wird Barmherzigkeit sein, mitten im Gericht. Aber so humanistisch und von seelischer Liebe geprägt, wie ein Großteil der Gemeinde heute ist, wenn diese Dinge anfangen würden zu geschehen, wir würden Anstoß nehmen und wir sagen, wie kann ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Wie ist das möglich? Da passieren Dinge gleich am Anfang, noch bei den Siegeln. Ja, was ist am Anfang ein Viertel? Ein Viertel der Menschheit wird umgebracht. Nur als die ersten, als die Siegel kommen. Wir haben jetzt ungefähr 8 Milliarden Menschen. So in wenigen Jahren, wenn wir vielleicht 2020 werden wir 10 Milliarden Menschen haben. Ein Viertel der Menschheit. Das heißt 2,5 Milliarden Menschen in einem Zeitraum, der wahrscheinlich nur wenige Monate oder 1-2 Jahre umfasst. Der Zweite Weltkrieg kostete ungefähr 55 Millionen Menschen das Leben. In 6 Jahren 55 Millionen. Wir machen uns keine Vorstellung, was das bedeutet, dass ein Viertel der Menschheit in einem ganz kurzen Zeitraum dahingerafft werden wird. Das bedeutet, Tod wird allgegenwärtig sein. Der Tod ist nicht weit weg von jeder Familie, von jeder Straße, von jedem Viertel, von jedem Haus. Tod ist eine Realität des Alltags. Und das ist erst der Anfang. Dann sehen wir später noch einmal von diesen, sagen wir, bleiben wir bei dieser Zahl, 10 Milliarden, also 7,5 Milliarden, davon noch einmal ein Drittel. Das heißt insgesamt, das ist dann, wenn ich das richtig rechne, ist das so ungefähr die Hälfte. Wir haben keine Vorstellung. Und Gott weiß das. Und vor allen Dingen haben wir keine Vorstellung von dem Empfinden Gottes über die Bosheit von Sünde. Weil was die Heiligen tun werden, sehen wir in Offenbarung. Sie stimmen mit Gott überein. Sie jubeln und sie sagen, deine Gerichte, Gott, sind gerecht. Ich glaube, wir alle brauchen nicht viel Fantasie zu sagen, davon sind wir noch weit entfernt. Aber die Braut wird in Harmonie sein mit dem Heiligen Geist. Was im Herzen Gottes ist, wird in der Braut sein. Die Gerichte Gottes sind gerecht. Weil wir dürfen nicht vergessen, das ist, was oft übersehen wird. Weißt du, Offenbarung, entweder die Betonung ist, macht euch keine Sorgen, bevor es richtig schlimm wird, werden wir alle hier rausgeholt und wir fliegen davon und alles ist gut. Oder aber, auf der anderen Seite, wird das Negative alleine angeschaut und dann ist es alles so furchtbar, dass man schon depressiv werden könnte. Aber es ist beides. Es ist die Barmherzigkeit Gottes im Gericht. Das heißt, da wird ein Engel fliegen über den ganzen Erdkreis und ein Evangelium verkündigen allen Stämmen. Das heißt, niemand ist ohne Ausrede, niemand ist ohne Entschuldigung. Niemand kann sagen, ja, wenn ich gewusst hätte, das ist alles von Gott, wenn ich gewusst hätte, man kann Jesus annehmen, dann hätte ich es doch getan, ich habe es nicht gewusst. Das wird nicht sein. Jeder wird wissen, worum es geht. Genauso wie in einer machtvollen Weise, es wird nicht genauer beschrieben, wie das geschieht, aber ein Engel kommt und ein Engel warnt die gesamte Menschheit vor dem Annehmen des Mahles des Tieres und sagt, wer das Mahl annimmt, wird für immer verloren sein. So, da ist niemand aus Versehen auf der falschen Seite. Da ist Barmherzigkeit Gottes. Es ist absolute Klarheit, dafür oder dagegen. Dafür oder dagegen. So, worum es geht, ist, Gott kennenzulernen und zu verstehen, wie sein Herz ist, mit ihm übereinzustimmen. Und unser Verständnis von was Liebe ist, wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verändern. Und vieles, was wir heute Liebe nennen, in christlichen Kreisen, ist nichts anderes als Heuchelei, als Menschengefälligkeit, als Menschenfurcht, Kompromisse zu machen, um die eigene Haut zu retten. Aber es hat mit der Liebe Gottes nichts zu tun. Von Jesus heißt es, und wir sind seine Nachahmer, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. In den allermeisten Gemeinden, wo ich bin, und fange an, darüber zu sprechen, Gott hasst Gesetzlosigkeit. Und du sollst auch Gesetzlosigkeit, spätestens bei dem Punkt, checken sie aus. Sagen, wie, was, ich soll hassen? Wir sollen doch lieben, wir sollen doch nett sein. Wir verwechseln das heilige Evangelium, das Paulus uns überliefert hat, mit dem falschen Evangelium vom ADAC, seid nett zueinander. Aber die Liebe Gottes ist viel radikaler, viel dramatischer. Und da geht es um viel, viel mehr als nur nett zu sein, ja, keinen Anstoß zu erregen. Jesus hat permanent Anstoß erregt. Und die Gemeinde, die ihn kennt und auf seiner Seite steht und sein Herz hat, sie wird massiv Anstoß erregen. Wenn wir dann die Zeichen der Zeit anschauen, wir schauen uns an, dann das Aufkommen der Hure und die Gemeinde, die Hure wird die Braut verfolgen. Warum? Weil die Braut der Hure sagen wird, du bist nicht Braut, sondern Hure. Und das ist das Letzte, was die Hure hören möchte. Die Hure wird öffentlich demaskiert. Und ihre Lüge und ihre Unwahrhaftigkeit, ihre Abtrünnigkeit, ihre Treulosigkeit gegenüber Christus wird ganz klar benannt werden. Und das erregt ihren Zorn. Und sie wird die Heiligen verfolgen. Und sie wird trunken sein vom Blut der Heiligen. Das ist, was die Bibel sagt. So, unsere Vorstellung von Weisheit ist weit weg von dem, wie Gott sich Weisheit vorstellt. Und wir sehen Jesus in seinem Konflikt mit den Pharisäern, wie er viele Male einen Konflikt provoziert, wie er auf einen Konflikt zusteuert. Wenn wir seine Berater gewesen wären, wir merken schon, da knistert schon wieder und da kommt schon die nächste Situation. Jesus, lass uns jetzt ganz weise sein. Und damit meinen wir, hilf uns, dass wir hier ungeschoren rauskommen. dass es ja keinen Ärger gibt, dass ja nicht wieder schlecht über uns geredet wird. Wir haben schon so schlechte Presse. Vieles, was wir heute haben in der christlichen Welt, ist motiviert vom Geist der Menschengefälligkeit. Aber Paulus hat ein anderes Verständnis von dem Evangelium und er sagt, alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Das hörst du nicht zu oft gepredigt. Aber das war das Verständnis von Paulus. Das war seine Sicht vom Evangelium. Und wenn keine Verfolgung da ist, dann müssen wir fragen, ist überhaupt das Evangelium da? So, wir suchen nicht Verfolgung, wir suchen das echte Evangelium. Verfolgung kommt von alleine. Und zwar in dem Maße, wie wir echt werden, wie wir wahrhaftig werden, wie wir klar werden und wie wir uns absetzen vom Geist dieser Welt, der eine falsche Liebe predigen will, der eine falsche Harmonie predigen will, eine falsche Einheit predigen will und so weiter und so weiter. So, in dem Herzen Gottes ist Hass auf Gesetzlosigkeit. Und dieser Hass hat ihn motiviert zu Taten. Denkt an die Tempelreinigung. Das war nicht ein netter Vorschlag. Sondern da war der Grimm Gottes auf diese ganze Korruption, diese ganze Mafiosi-Wirtschaft dort zwischen den Priestern und den Händlern und diese ganzen Geschichten. Und er sagt, ihr habt aus dem Haus Gottes eine Räuberhöhle gemacht, wo das Bedürfnis der Menschen nach Anbetung und Gegenwart Gottes schamlos ausgenutzt wurde von einer Bande von korrupten Priestern. Und wenn wir Jesus näher kommen, wenn wir sein Herz kennenlernen, dann werden wir sehen, diese Dinge gibt es auch heute. Und nicht, weil wir Streit suchen, nicht, weil wir inkompatibel sind, sondern weil wir vom Eifer Gottes gepackt sind, werden wir für Gott aufstehen. Und wir werden sagen, was wahr ist, was echt ist, was rein ist, was lieblich ist, was wohllautet, was Gott wohlgefällig ist. Und wir werden sagen, das ist der Weg. Und alles andere, was damit nicht übereinstimmt, ist nicht der Weg Gottes. Es ist ein Weg der Menschen. Und es führt niemals zu göttlichen Resultaten. So, wir sehen, wenn wir ein bisschen uns gedanklich anwärmen und beschäftigen und einstellen auf diese dramatischen Ereignisse, wir sind nicht ausgerüstet. Es braucht etwas, was wir nicht haben. Das soll uns nicht in Verdammnis bringen, das soll uns nicht irgendwie dazu bringen, dass wir uns jetzt irgendwie selber verwerfen. Gott weiß das schon längst, was du realisierst über dein Herz und wie halbherzig und wie kompromissbereit und voll falscher Friedenssehnsucht und so weiter. Das weiß Gott schon längst. Alles, was er möchte, dass sie sagen, das, was es braucht in Zukunft, habe ich nicht. Aber du hast es für mich. Und hier bin ich. Schenke es mir. Gib es mir. Hilf mir, es zu empfangen. Gib mir die Gnade, Liebe zur Wahrheit anzunehmen. Das ist, was es braucht. Eine ganz, ganz tiefe Liebe zur Wahrheit. Wenn du die Geschichte studierst, die Kirchengeschichte, wenn du studierst die Bewegungen, die gewesen sind, wo Menschen von Gott etwas geschenkt bekommen haben und wo sie darüber so beglückt und so begeistert waren, so eine Wertschätzung hatten, dass sie bereit waren, ihr Leben zu lassen, anstatt von dieser Wahrheit wieder zu lassen. Und wenn du dich ein bisschen mit Kirchengeschichte beschäftigst, dann weißt du, durch die Kirchengeschichte hindurch, die Mehrzahl der Menschen, der Gläubigen, war auf der falschen Seite. Das ist so. Und die Menschen, die Offenbarung von Gott bekommen haben, waren bereit, dafür alles hinzulegen. Heute versteht kaum noch jemand, was in den Herzen solcher Menschen war. Wenn du Leuten erzählst, weißt du, die englischen Bischöfe, als Bloody Mary das Land England wieder unter katholische Knute bringen wollte, die haben sich geweigert, der Lehre zuzustimmen. Beim Abendmahl wird der Wein zum Blut Christi und das Brot wird zum Leib Christi. Sie haben sich geweigert, das anzuerkennen. Und die Drohung war, entweder du unterschreibst das oder wir bringen dich um. Und reihenweise wurden fantastische Männer Gottes auf den Scheiterhaufen gebracht. Wegen dieser einen Sache, weil sie sich geweigert haben zu sagen, ja, der Wein wird jetzt zum Blut Christi, das Brot wird zum Leib Christi. Wir würden heute denken, Mann, du hast so einen fantastischen Dienst und denk an deine Gemeinde und die Leute brauchen dich und Gott hat dir so viel Gaben geschenkt und du kannst so ein Segen sein. Du kannst das unterschreiben und weiter dienen. Die Leute brauchen dich. Du kannst doch nicht die Gemeinde im Stich lassen und gehst da jetzt als Märtyrer auf den Scheiterhaufen. Und was macht die Gemeinde? Die Gemeinde braucht dich. Komm, unterschreib das und dann lass dich in Ruhe und dann ist gut und weiter geht's. Aber sie haben verstanden, was heute vielfach nicht verstanden wird. Wenn der Wein buchstäblich das Blut Christi wird, wenn das Brot buchstäblich der Leib Christi wird, dann wird, und das ist ja das katholische Verständnis, im Abendmahl, in der Eucharistie, ist ja kein Abendmahl, in der Eucharistie wird Christus erneut geopfert. Und wenn Christus durch den Priester, was schon an sich eine gewaltige Gotteslästerung ist, Christus durch den Priester geopfert wird, dann was ist Golgatha? Einmal ist er für uns gestorben. Nicht zweimal, nicht dreimal und nicht jeden Sonntag neu. Das ist ein Verrat am Evangelium. Und das haben damals im 16. Jahrhundert, das haben diese Männer verstanden. Sie haben ein Verständnis und eine Wertschätzung vom Evangelium gehabt und gesagt, davon können wir nicht ab. Wenn wir das preisgeben, brauchen wir sowieso nicht mehr weiterzumachen. Wir sind disqualifiziert als Söhne Gottes, als Diener Gottes. Wir werden das niemals tun. Heute, ohne dass sie mit dem Tode bedroht werden, sind Menschen bereit, die Grundlagen des Glaubens über Bord zu schmeißen, nur um ein bisschen Anerkennung zu haben, um sich ein bisschen Luft zu schaffen und vielleicht nicht von der Presse durch den Kakao gezogen zu werden. Es braucht diese Wertschätzung des Evangeliums. Es braucht diese Hingabe, dieses Er ist mir alles. Und Jesus zu lieben heißt, die Wahrheit zu lieben. Jesus nachzufolgen heißt, an der Wahrheit festzuhalten. Jesus sagt in Offenbarung Kapitel 3, ihr habt meinen Namen nicht verleugnet, habt mein Wort bewahrt. Das Wort zu bewahren heißt, den Namen nicht zu verleugnen. Wenn ich das Wort nicht bewahre, fange ich an, seinen Namen zu verleugnen. Man kann nicht seinen Namen ehren und das Wort verlassen. Das ist nicht möglich. Und es ist wichtig, dass wir zurückkommen zu diesen Vorbildern, dass wir zurückkommen zu dem Ursprung, weil so wie das Evangelium begonnen hat und so wie die Gemeinde begonnen hat, so wird auch das Ende sein. So wird es sein. Nur global, überall, der ganzen Welt. Hast du dich schon mal gewundert? Apostelgeschichte, dort werden sie geschlagen, ihnen wird gedroht, nicht mehr den Namen Jesu zu gebrauchen in der Verkündigung. Und dann heißt es, voller Freude gingen sie vom Angesicht des Hohen Rates, weil sie würdig geachtet waren, um seines Namens willen Schmach zu tragen. Und dann gingen sie zu den Leuten zurück, zu denen sie gehörten, und die heißen dort die Iren. Also nicht die Schotten und die Iren, sondern mit H. Sie kamen zu den Iren. Und dann haben sie gesagt, Leute, uns wurde verboten, in diesem Namen weiter zu predigen. Jetzt müssen wir unsere Strategie ein bisschen ändern. Wir werden nicht das Evangelium ändern, nur die Strategie ein bisschen ändern. Den Namen lassen wir mal die nächsten Jahre ein bisschen an die Seite. Wir können ja auch evangelisieren ohne den Namen. Und wenn Leute sich bekehren, dann erzählen wir von diesem Namen. In keinem anderen Namen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie gerettet werden sollen. Wie kann man evangelisieren, wenn man die Einzigartigkeit und die Absolutheit des Namens Jesus schon aufgegeben hat? Wie kann man evangelisieren? Man kann fromme Schoß abziehen und nennt das pro Christ, aber das hat mit Evangelisation nichts zu tun. Evangelisation ist, Jesus anzunehmen und den Götzen den Rücken zu kehren. Sich von den Götzen zu bekehren. um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist das Evangelium. Wer sich nicht von den Götzen bekehrt, kann nicht dem lebendigen Gott dienen. Das geht überhaupt nicht. Er wird weiter den Götzen dienen unter einem christlichen Vorzeichen. Und nur wenn wir uns Gott nähern, nur wenn wir ihn erkennen und ihn schätzen, nicht nur intellektuell erkennen, mit dem Herzen erkennen und ihn schätzen, wertschätzen, nur dann werden wir eine Opferbereitschaft entwickelt bekommen vom Heiligen Geist in unserem Herzen, dass wir sagen, für ihn gebe ich alles. Paulus redet von der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, um dessen Willen er alles für Dreck erachtet hat. Alles andere war ihm nicht mehr wichtig. Alles andere war für ihn Dreck. Das war seine Leidenschaft. Und wir werden sehen, dass das wieder zurückkommt. Wir werden sehen, dass das wieder die Gemeinde erfüllt. Aber erst brauchen wir diese Vision. Wir studieren den Plan Gottes, damit wir vorbereitet werden. Wir studieren den Plan Gottes, damit Hoffnung in uns wächst, damit Gewissheit in uns wächst. Wir studieren den Plan Gottes, damit wir sehen, das brauchen wir und das will er in uns wirken. So, Herr, hier sind wir. Wirke in uns dein Werk und gib uns Beständigkeit. Nicht heute diesem Thema anzuhängen und mit Begeisterung ein paar Wochen dem nachzugehen und nach ein paar Monaten kommt ein neues Thema und dann haben wir wieder ein ganz anderes Thema und haben vergessen, was wir vorher gemacht haben. Wenn der Heilige Geist kommt und wir haben Offenbarung, Enthüllung über die Schönheit Christi, dann kommt der Moment, wo wir sagen, das ist, wofür ich lebe. Das ist, was mir Nummer eins ist. Das ist, wofür ich bereit sein will. Ich bin noch nicht, aber ich will bereit sein, dafür alles zu geben. Und ich suche jetzt die Gegenwart Gottes. Ich suche das Wirken Gottes an meinem Herzen. Ich will Veränderung. Ich will ein Herz, das klar ist, das eindeutig ist, das brennt, das auf ihn ausgerichtet ist. Ein Herz, das ihn mehr liebt als die eigenen Vorteile, als die eigene Bequemlichkeit, als all das, was wir uns so ausdenken können. Ein Herz, das absolut in Brand ist für ihn. Das ist das Ziel. Und nur Gott kann es wirken und er weiß das. Du hast es nicht, ich habe es nicht. Aber wenn wir seine Stimme hören, dazu lade ich dich ein, dazu rufe ich dich, dann kann ich sagen, ja, ich will das. Und jetzt lehre mich ein Lebensstil, wie das in mir hervorkommen kann. Jetzt lehre mich Ausdauer. Jetzt lehre mich Beständigkeit. Kein Strohfeuer. Heute dieses, morgen jenes, das Volk Gottes. Ich weiß nicht, wie lange du zurückschaust, aber bewusst schaue ich über 25 Jahre charismatische Bewegung. Von einer Irrung in die nächste. Von einem Ablenkungsthema in das nächste. Wann werden wir sagen, unser Thema heißt Jesus? Die Einzigartigkeit der Person Jesu Christi, des Mannes, des Menschen und Gottes, Jesus von Nazareth, der auf dem Thron sitzt. Seine Schönheit zu sehen, ihm das Herz zu geben, von ihm geprägt zu werden, von ihm verändert zu werden, das ist für immer das Thema, solange wir hier leben. Und das wird es auch dann weiterbleiben, wenn er wiedergekommen ist. Aber diese Brautliebe, diese Eindeutigkeit, diese Entschiedenheit, die brauchen wir, um durch diese Bedrängnis geradlinig durchzugehen. Wir müssen das Wort festhalten, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Hebräer 2, Vers 1. Menschen, die gläubig sind, können am Ziel vorbeigleiten. Und statt den Segner zu suchen, suchen sie die Segnungen und verlieren sich in den Segnungen. Heißen die Gemeindewachstum oder heißen die Versöhnung und Einheit oder Erweckung oder wie auch immer. Unser Ziel ist nichts von alledem. Unser Ziel ist ein Herz, das brennt für Gott. Ein Herz, das bei ihm ist. Und immer wo Menschen in der Kirchengeschichte das gesucht haben, gab es das, was wir Erweckung nennen. Aber heute wird vieles als Erweckung verkauft, was mit Umkehr, mit Leben im Licht, mit Wahrhaftigkeit, mit Demut, mit Zerbrochenheit, mit Hingabe, mit Echtheit überhaupt nichts zu tun hat. Und im Namen von Erweckung werden uns widerliche Imitate von Show präsentiert, dass einem schlecht werden kann. Wenn wir die Klarheit, die Schönheit, die Demut Jesu gesehen haben, dann reagiert unser Herz auf diese Dinge. Und wir sagen, Herr, erbarm dich. Erbarm dich über diese Menschenverherrlichung. Erbarm dich über diese Selbstdarstellung. Erbarm dich über dieses, einer will größer sein als der andere. Erbarme dich über diese Spiele von Pastoren. Wie viel hast du am Sonntag? Erbarme dich über solche Kindergarten. Und je nachdem, wie viel man hat am Sonntag, darf man sich fühlen und steigt in der Rangfolge auf oder auch ab. Das hat mit Nachfolge, mit Christus lieben und ihn ehren, ihm ausgeliefert sein, in sein Wesen verwandt worden, überhaupt nichts zu tun. Aber diese Dinge sind gang und gäbe und die werden gefeiert und die werden groß gehalten. Und kaum einer nimmt daran Anstoß. Warum nimmt daran kaum einer Anstoß? Weil wir ihn so wenig kennen. Wenn wir ihn kennen, dann sagen wir, Herr, es ist Zeit für das Echte. Es ist Zeit für das Wahre. Es ist Zeit, dass deine Wahrhaftigkeit, deine Unbestechlichkeit, deine Klarheit, deine Kühnheit, deine Freiheit von Menschenfurcht, dass die wieder hervorkommt, dass die in der Gemeinde gesehen wird. Dein Wesen, deine Demut. Das soll wieder gesehen werden. So, Vorbereitung auf die Endzeit ist, fokussiert zu leben. Herr, es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Gemeinde. Es geht nicht um meinen Dienst. Es geht nicht um das, was die Menschen sagen. Es geht darum, dass du Raum hast, an meinem Herzen zu wirken. Es geht darum, dass du mein Herz ergreifen und umbauen kannst. Viele Menschen im Volk Gottes, pfingstlich charismatisch, sie denken, Bekehrung ist das reine Herz. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Bekehrung ist der Startschuss zu einem Rennen für ein reines Herz. Das Ziel aller Weisung, aller Lehre, allen Unterrichts, allen Trainings ist Liebe aus, Glaube aus reinem Herzen. Liebe aus reinem Herzen, Glaube, ungeheuchelter Glaube. Das ist das Ziel. So, darum geht es. Nicht um äußerliche Dinge, nicht um Heilung, Befreiung, Wohlstand und all diese Dinge, sondern es geht darum, fokussiert zu leben. Und ohne die Gnade Gottes kann das niemand von euch. Ich nicht und du nicht. Aber Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und der Demütige ist der, der sagt, ich hab's nicht. Ich kann's nicht. Aber ich soll's haben, ich muss es haben, ich will es haben. Hier bin ich, tu etwas. Das reicht aus, dass Gott kommt und dass er sich erbarmt und dass er unser Herz mehr und mehr ergreift und uns ein Herz gibt, ihn zu erkennen. Darum geht es. In dem Maße, wie wir ihn sehen, werden wir verändert. In dem Maße, wie wir ihn sehen, werden wir verändert. Und darum geht es. Ich möchte euch einladen, dass wir einfach jetzt noch einmal vor Gottes Angesicht kommen und dass wir dort eine Entscheidung treffen, dass wir das festmachen. Und wenn du es schon gemacht hast, mach es wieder fest und mach es wieder fest und mach es wieder fest. Gott, hier ist mein Herz. Gib mir dein Eifer für den Sohn, deine Freude, den Sohn aufleuchten zu lassen in der Gemeinde, in unseren Herzen. Gib mir deinen Eifer, dass es um ihn geht. Schenk uns die Gnade, mit größerer Zielstrebigkeit, mit größerer Genauigkeit, fokussiert zu leben. das Kommen eines Sohnes als Bräutigam und als König auf diesem Planeten zu erwarten, daran wirklich zu glauben, dafür zu brennen, eine Sehnsucht zu haben. Gib uns solche Herzen. Herr, du weißt, wie schnell wir von allen möglichen anderen Dingen abgelenkt und fasziniert und in Beschlag genommen werden können. Du weißt, dass wir Staub sind. Aber Vater, du hast uns deinen Geist gegeben. Der ist auf uns, der ist in uns. Der will arbeiten. Und wir sagen, Heiliger Geist, du darfst arbeiten, du sollst arbeiten. Wir wollen das, wir begehren das. Wir sehnen uns danach oder wir wollen uns danach sehnen. Schenk uns Sehnsucht. Schenk uns Glauben. Schenk uns diese Zuversicht. Es ist möglich, näher zu kommen. Es ist möglich, ihn mehr zu sehen. Es ist möglich, in sein Wesen verwandelt zu werden. Es ist möglich, von seinem Feuer gepackt zu werden. Es ist möglich, dass sein Eifer in uns wohnt. Es ist möglich, dass seine Demut uns überkleidet. Es ist möglich, in das Bild deines Sohnes verwandelt zu werden. Vater, hilf, dass das der erste und größte und stärkste Wunsch ist in meinem Leben. Hilf du mir, dass auch für mich das Erste und das Größte ist, was für dich das Erste und das Größte ist, deinen Sohn zu lieben in deiner Kraft. Vater, danke für die Erwählung. Danke für diesen Moment jetzt, wo wir reagieren auf dein Wort. Vater, nichts soll uns wichtiger sein. Nichts soll uns mehr wertvoll sein. Nichts soll uns mehr faszinieren als die Einzigartigkeit, die Schönheit, die Herrlichkeit deines Sohnes. Lehre uns ein Leben in Beständigkeit jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt. Lehre uns ein Leben, wo wir diesem einen Ziel nachgehen. Und wo wir lernen, uns hinzugeben, lernen zu öffnen, lernen zu erwarten, lernen zu glauben, du wirkst in uns. Danke, Vater. Du wirst uns die Ernsthaftigkeit der Stunde vor Augen führen. Du wirst uns verstehen lassen, wie kostbar unser Leben ist und dass wir es nicht verschenken und vergeuden sollen, sondern für dich es hingeben und ausgießen. Jesus, du sagst, wer Vater oder Mutter oder Söhne oder Töchter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wir wollen dich mehr lieben als irgendwen und irgendetwas in unserem Leben. Wir wollen das und wir brauchen dich dazu. Und wir danken dir. Du hast dieses Gebet in unseren Mund gelegt. Du hast dieses Gebet, diesen Wunsch in unser Herz gelegt. Es ist schon der Anfang deines Wirkens. Wir brauchen dich, um dich zu lieben und unser Zuhause bei dir zu haben. Dich als Zuflucht, als Bergungsort zu haben, wenn hier alles erschüttert wird. Und nicht in Panik zu verfallen, nicht in Sorge um unser Leben, weil wir wissen, wir sind in deiner Hand. Und du hast gesagt, niemand wird uns aus deiner Hand reißen. Bete, Heiliger Geist, dass du die Gewissheit stärkst in den Herzen. Der König wird kommen. Der Bräutigam wird kommen als König. Er wird kommen. Er wird regieren. Er wird streiten für die Sache der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Er wird siegen und er wird den Teufel und die Dämonen verjagen von diesem Planeten. Er wird die Sünde beenden, ein neues Reich aufrichten der Gerechtigkeit. Ein neuer Himmel wird kommen, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Du bist der König der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist die Grundfeste deines Thrones. Wir sind dein. Wir wollen dich. Wir vertrauen dir. Du verdammst nicht. Du lehnst nicht ab. Du stößt uns nicht ab. Stößt uns nicht weg mit all dem Geruch von Welt und Eigenleben, was noch an uns ist, sondern du ziehst uns an dein Herz und du liebst diese Dinge raus aus uns. Du liebst sie raus aus uns. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier jetzt heute ist, der dein Wort gehört hat, der jetzt reagiert. Ich bete für jeden, der das hört dann auf CD. Lass jeden deine ausgestreckten Arme sehen. Lass jeden deine Erbarmen sehen. Lass jeden aus falschen Vorstellungen, falschen Bildern von dir errettet werden und dich sehen. In deiner Güte und in deiner Strenge. In deiner Güte und in deiner Strenge. Danke, danke, danke. Und wir wollen in eine tiefere Partnerschaft mit dir, Heiliger Geist, der du gesandt bist, uns das Zukünftige zu offenbaren, der du gesandt bist, uns das Herz Gottes zu offenbaren, der du gesandt bist, uns die Herrlichkeit Christi zu zeigen und uns davon anzufüllen. Gott, Heiliger Geist, lehre uns, Gemeinschaft zu haben, dich zu ehren, mit dir zu gehen, dich nicht zu betrüben. Zeig uns die Dinge, die dich hindern, die dich betrüben, die dich kränken, die dich beleidigen. In unserer Redeweise, in unserer Art, wie wir auf Menschen schauen. Zeig uns die Dinge, die dir missfallen. Und lenke unser Herz. Lenke unser Herz. Weg davon, das Eitle, das Vergängliche anzuschauen. Lenke unser Herz nicht zum Gewinn, sondern zu deinen Ordnungen. Denn die bleiben. Und in deinen Ordnungen ist deine Gegenwart und ist dein Segen, dein Wohlwollen und dein Angesicht leuchtet, leuchtet über uns. Vater, lass dein Angesicht leuchten über jedem von uns, dass jeder von uns Vergebung, Reinigung in Anspruch nimmt. Und jeder von uns weiß, durch das Blut ist er nahe geworden, nicht durch sein Gutsein, nicht durch seine Bemühungen, durch das Blut des Lammes ist er nahe geworden und kann das haben in seinem Herzen. Er ist nicht zwischen meinem Gott und mir. Und ich gefalle ihm in aller Unvollkommenheit. Ich gefalle ihm. Und werde ihm mehr gefallen. Und ich kann sein Herz berühren und sein Herz erfreuen, ihm wohlgefällig leben. Fülle unser Herzen mit diesem Zeugnis, mit dieser Gewissheit. Pflanz das jetzt ein. Pflanz das ein. Schöpferischer Geist, pflanz es ein in die Herzen. Pflanz es ein. Ja, tu es. Wir empfangen es. Was wir uns nicht geben konnten, niemals erreichen könnten, du schenkst es uns, weil wir anerkennen, wir sind bedürftig, weil wir anerkennen, wir haben Mangel, weil wir anerkennen, wir brauchen dich. Es braucht dein Eingreifen, um dich zu lieben. Und wir bejahen das und wir nehmen es, wir ergreifen es. Wir danken dir. Wunderbarer Gott. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ehre dir, du herrlicher, wunderbarer Gott. Ehre dir. Halleluja. Amen.